Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit unserem Experten Jochen Siegert von Payment and Banking und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Die Themen der Woche, klar, natürlich der Markteintritt von Chase. Einige Jahre hat es gedauert, viele Ankündigungen hat es gegeben. Jetzt ist zumindest mal das Tagesgeldangebot draußen. Jochen und ich haben uns das mal angeschaut und analysieren auch mal diesen Markteintritt. Dann gab es diese Woche die Commerzbank Hauptversammlung. Eine sehr beeindruckende Veranstaltung, auf der ich gewesen bin, die auch bei mir für einen gewissen Sinneswandel gesorgt hat. Dann hatten wir den Scoop, dass die VR Payment vermutlich das Issuing Processing an die Atruvia abgibt. Das analysiert uns Jochen als Payment-Experte mal. Wir sprechen auch über die Banking-Integration, die ChatGPT in den USA vorgestellt hat. Jochen und ich sind da beide sehr elektrisiert über das, was da passiert. Und wir sprechen auch darüber, ob Anthropic Mythos tatsächlich eine solche Bedrohung für die Banken ist. Jochen sagt, auf jeden Fall. Mini-Werbeblock noch. Wir haben einen neuen Podcast, Deep Banking, nennt er sich. Die erste Folge ist schon draußen mit Stefan Paxmann von der LBBW. Link in den Shownotes. Klicken Sie doch mal rein. Hören Sie doch mal rein. Jetzt geht's aber los mit diesem Podcast. Hallo Jochen, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche.
Hallo.
Endlich ist Chase da. Nach gefühlt 27 Interviews, dass Chase bald kommt, 30 Ankündigungen, 40 Analysen, ist jetzt das Produkt tatsächlich draußen seit gestern, Jochen.
Und wie viele Jahre Vorbereitung?
5, oder? Roundabout 5 müssen es gewesen sein.
Ja, ich glaube 5 oder 6 oder so. Ja, genau. Und dann halt, und dann mit einem Tagesgeldkonto. Also da fragt man sich, was sie die ganze Zeit gemacht haben. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, Respekt an die Kollegen von Chase im Vergleich zu dem Start der BBVA. Das Produkt funktioniert. Ich habe keine fremdsprachigen Fehlermeldungen. Der Flow ist in Ordnung. Ich finde das Frontend jetzt nicht irgendwie herausragend, so ein bisschen buchhalterisch. Aber es ist gut gemacht. Ein gut orchestrierter Launch. Besser als dieser Schnellschuss damals von BBVA.
Deckt sich exakt mit meinen Eindrücken. Ich habe das natürlich auch gleich probiert. UX fand ich super, Funktionalität finde ich super, habe schon eine Testüberweisung drauf gemacht. Inbound-Echtzeit klappt nicht, wobei ich nicht weiß, ob es grundsätzlich nicht geht oder ob das aufgrund der technischen Probleme in den vergangenen Tagen, die es da in der Abwicklung bei allen Banken gab, nicht funktioniert. Aber sei es drum, Miniatur. Ich glaube natürlich, die Aufregung, die Überlegung, man fragt sich ja immer, ist das so ein Nischenthema, neuer Akteur im Tagesgeld, möglicherweise auch bald mit Konten, ist das Aufhebensdrum berechtigt? Ich glaube, bei Chase ist es natürlich berechtigt, weil es ist die nach Börsenwert größte Bank der Welt, es ist die nach Bilanzsumme, ich glaube, 4. oder 5. größte Bank der Welt, nur ein paar chinesische Banken sind größer. Das ist einfach ein Riesenthema, jeder weiß, tiefe Taschen, langer Atem, das müsste nach allem Dafürhalten ein Projekt sein, das wirklich vernünftig aufgebaut wird und wo es nicht in 2, 3 Jahren heißt, na, wir verlieren letztendlich wieder die Lust daran.
Wobei, da bin ich mir nicht so sicher, weil am Ende des Tages sind es Amerikaner und die Amerikaner wollen Profite generieren und werden irgendwann, wenn es irgendwann fast ohne Boden ist, sich dann auch wieder zurückziehen. Die große Frage ist, schaffen sie es, dann neben diesem subventionierten Tagesgeldkonto dann halt auch weitere Produkte den Kunden zu verkaufen, und das profitabel, und schaffen sie es tatsächlich irgendwie einen Differenzierungsfaktor herbeizuführen, weil Direktbankangebote mit günstigen Konditionen auf dem Tagesgeld, günstigen Konditionen auf dem Girokonto haben wir ja mehr als genug. Also von daher, wo differenziert sich die Chase da? Und das ist die große Frage, die wir dann nächsten Jahren noch sehen.
Hast du einen sehr guten Punkt? Meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist ja auch, dass selbst eine exzellente App und sehr gute Konditionen kein Garant dafür sind, dass die Kunden kommen. In irgendeiner Form musst du auf dich aufmerksam machen. Ich finde den Start mit dem Tagesgeld einigermaßen interessant. Das Argument ist natürlich naheliegend, das ist ein nicht ganz so komplexes Produkt. Da habe ich es mit dem Onboarding ein bisschen leichter, muss ich nicht gleich in die Transaktions- und Kartenzahlungsüberwachung einsteigen. Und, argumentiert Chase ja selbst, Deutschland ist nun mal ein extrem einlagenfixiertes Land. Da liegt sehr viel rum, da kann ich sehr viele Leute abholen. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, was das eigentlich für die Kundenselektion bedeutet. Ist das, würde mich mal dein Take interessieren, ist das eine adverse Selektion, weil ich blöderweise mit 4% die Zinshopper hole, die in 4, 6 oder 12 Monaten wieder weiterziehen? Oder ist das, Und da bin ich eher in dem Camp, eine positive Kundenselektion, weil ich mir ja Leute hole, die überhaupt Geld anzulegen haben. Ja, also wenn ich was aufs Tagesgeld schiebe, das ist eine Fähigkeit, die bin ich erst in meinen späten 20er, frühen 30ern gekommen. Das sind Leute, die Geld haben. Das ist auch etwas, was die ING stark gemacht hat. Man hat einen Anker, das Extrakonto damals geschaffen und drumherum Depot, Girokonto etc. aufgebaut. Hatte aber dann ja schon mal eine Kundschaft, die überhaupt schon mal Geld hatte, weniger Probleme machte. Wie stehst du dazu? Ist das advers oder positive Selektion?
Ja, ich würde erstmal deine Grundprämisse hinterfragen, dass die Zinshopper bald wieder weg sind. Weil ja, sie haben natürlich irgendwie dieses 5% Lockangebot, das Kundenakquisekosten, aber danach fällt es ja nicht auf 0, irgendwas Prozent und ich habe dann einen Drang, schnell wieder aufs nächste Lockangebot einzugeben, sondern danach fällt es auf 2%. Und jetzt gibt es natürlich schon etliche Angebote draußen, die auch 2% bieten, aber der große Drang, dann sofort das Geld wieder woanders hinzuschieben, ist dann eigentlich nicht gegeben. Also von daher haben die da eine Chance, dass die Kunden und die Volumen, die sie jetzt bekommen, da auch ein bisschen länger sind und sie nicht notwendigerweise das Zinshopping da unterstützen.
Ja, du hast recht, die 2% sind zwar auch variabel, also die stehen zwar im Moment im Raum, aber das ist der EZB-Einlagenzins. Und das ist, glaube ich, etwas, wo selbst der Zinshopper draufschaut und sagt, das Angebot empfinde ich als fair. Ich bekomme 4%, ahne vielleicht befristet, lock, damit ich das mache, aber ich falle auf ein Niveau zurück, das okay ist. Wo ich dann wiederum glaube, bei anderen Akteuren liegt ja merkwürdigerweise oligopolartig bei ING, bei Comdirect, bei DKB, liegt ja dieser variable Zins bei 0,75 im Moment. Und da muss ich sagen, das empfinde ich nicht als fair. Das ist wahrscheinlich der Wohlfühlzins, bei dem die gemerkt haben, da ist die Kohle nicht weg. Da denken die Kunden, kriegen wir noch irgendwas, aber sich überlegt, naja, selbst vollkommen risikolos, Geldmarktfonds, EZB, kriege ich meine 2%, ist das etwas merkwürdig. Das hat Chase schlau gemacht.
Total. Und du hast jetzt Direktbanken angesprochen, aber wir müssen auch mal das viel größere Filialbankensystem anschauen, Sparkassen und Raiffeisenbanken, wo es natürlich auch überhaupt ganz noch schlechtere Konditionen gibt als bei DKB und Comdirect. Und ich glaube, das ist natürlich der große Pool, wo sowohl früher eine ING gewildert hat, als auch natürlich jetzt auch eine Chase versucht zu wildern.
Also ich glaube, da hat sich etwas verändert. Es sind natürlich, du hast das Wort eben in den Mund genommen, letztlich ist so ein Aktionszins ja umverpackte Kundenakquisitionskosten. Ich habe es mal überschlagen. Ich glaube, so im Schnitt liegen bei der ING so als Master des Tagesgeldkontos knapp 20.000 Euro, wenn mein Überschlag stimmt, auf Tagesgeldkonten. Der Finanztipp hatte mal rund 30.000 in Umlauf gebracht, die da im Schnitt liegen. So, wenn man das jetzt mal umlegen auf den 4% Aktionszins, auf den risikolosen Zins, zahlt man so roundabout 130 bis 150 Euro für den Aktionszeitraum drauf. Und ich finde, das klingt nach ganz normalen Akquisitionskosten für einen Kunden, der vielleicht ein Lifetime Value hat, weil er demnächst mal ein paar andere Kosten hat. Also da ist die betriebswirtschaftliche Logik für Chase, glaube ich, durchaus noch gegeben. Was ich als Gedanken noch wirklich interessant finde in dem Zusammenhang ist, wie wird wohl der Zinswettbewerb jetzt in diesem neuen Zyklus sein? Wir hatten ja einen rasant steigenden Zinssatz gehabt vor ungefähr 3-4 Jahren und jetzt kriechen die Zinsen wieder nach oben, aber der Wettbewerb war ja gar nicht so intensiv vor 3-4 Jahren. Die Kunden sind ja gar nicht mitgekommen, schnell genug zu vergleichen, höher verzinst anzulegen. Ob das jetzt in den nächsten 5 Jahren anders sein wird? Und ich glaube, so ein Markteintritt für Chase von Chase forciert den Wettbewerb da nochmal richtig und ich glaube, es wird nicht mehr ganz so einfach, die Einlagen zu halten wie im letzten Zyklus. Und interessanterweise, Deutsche Bank, Commerzbank in ihren Mittelfriststrategien unterstellen ja weiter, günstig Einlagen zur Verfügung gestellt zu bekommen oder sogar Einlagen zu sammeln. Die Deutsche Bank will knapp 100 Milliarden draufpacken in 3 Jahren an Einlagen und auch die Commerzbank setzt darauf, die Renditeziele sollen über den Zinsüberschuss kommen, da über das Replikationsportfolio. Muss man mal schauen, weil Trade Republic, Scalable, wir haben ja oft drüber geredet, setzen ja einen anderen Standard. Für die ist mittlerweile der EZB-Zins unverhandelbare Geschäftsgrundlage. Das zahlen wir den Kunden. Und ja, Geldmarktfonds brummen auch ohne Ende. Das wird in diesem Zyklus anders laufen. Und es wird nicht mehr ganz so einfach für Banken, glaube ich.
Ja, zwei Punkte dazu. Erster Punkt, auch eine Deutsche Bank, also zumindest was ich sehe, gibt ja jetzt auch attraktive Konditionen, irgendwie 2,7%, ich glaube bei der Postbank und 4% sogar bei der Norris Bank. Also von daher, die sind mit drin im Wettbewerb und ziehen danach. Und ich glaube, die Sicht auf Commerzbank und Deutsche Bank hinsichtlich generell Einlagen ist zu sehr auf Retail Einlagen fokussiert, weil ja, da sehen wir den Wettbewerb und ja, da gibt es vermutlich dann auch die Notwendigkeit, dann höhere Zinsen zu bezahlen, siehe gerade die Beispiele von der Deutschen Bank, aber wir vergessen natürlich viele Einlagen, sowohl bei COBA als auch bei DEUBA, sind natürlich Corporate Bank Einlagen.
Aber die können weitaus besser rechnen und sind noch wettbewerbsintensiver als die Retail Einlagen.
Ja. Ja, aber letztendlich, die sind nicht so affin auf kleineren Volumen. Also wenn ich jetzt irgendwie dann ein paar Millionen habe, dann schiebe ich natürlich irgendwo auf ein Treasury-Konto. Aber die kleineren Volumen liegen da einfach rum, unverzinst oder de facto unverzinst. Also mal hier mal ein paar hunderttausend, ein paar hunderttausend.
Ja, schauen wir mal, wie der Hase mit Chase weiterläuft. Ich habe mal die AGB und Preis-Leistungs-Verzeichnisse geflözt. Es ist eigentlich nicht so richtig zu erkennen, ob da mehr als Konto und Karte noch kommt. Zumindest wird dem nicht vorbereitet. Kann natürlich die AGBs irgendwann auch mal ändern, neue Bedingungen einführen. Aber der Produktfahrplan ist ja auch relativ langfristig. Bis 2028 will man dann alles zusammen haben. Also da lässt man sich offenbar Zeit mit, ja.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass natürlich schon im Vorfeld, jetzt haben wir gerade über die 5 Jahre oder 7 Jahre oder wie lange sie auch immer daran gebastelt haben, gelästert. Ja. Die haben garantiert nicht nur in den paar Jahren ein Tagesgeldkonto und Frontend dafür gebaut, was ja auch sehr, sehr übersichtlich ist, sondern ich kann mir vorstellen, dass in der Zwischenzeit schon deutlich mehr auf Produktbasis gebaut haben, nur jetzt noch nicht gelauncht haben jetzt.
Okay, ja, wir haben das zweite große Thema der Woche zumindest schon mal ganz kurz angerissen. Der Name ist schon mal gefallen. Für mich war es auf alle Fälle ein weit größeres Thema, als ich vorher gedacht und erwartet habe. Die Commerzbank-Hauptversammlung. Ich mache mal wieder den üblichen Podcast-Test zwischen dir und mir. Was hast du, Jochen, von der Commerzbank-Hauptversammlung mitbekommen?
Ich musste sehr lachen, weil ich glaube, bei LinkedIn war es, glaube ich, hast du ein Kurzvideo gepostet mit Standing Ovations und Klatschen, was ja bei Hauptversammlungen extrem unüblich ist. Und dann natürlich dann die weitere Presseberichterstattung über die Aktion der Mitarbeiter, die ja so teilweise vielleicht sogar ein bisschen gestaged ausschauen, nach dem Motto, wir müssen da jetzt irgendwie ein bisschen schöne Miene zum bösen Spiel machen und auch ein bisschen mit Trillerpfeifen etc. reagieren. Aber ich glaube, das ist sehr ungewöhnlich und aber am Ende des Tages befürchte ich, das ist eher hilfloses Geplänkel und wird in Italien einfach komplett ignoriert.
Ja, jetzt bist du gleich schon in der Wertung, aber du hast natürlich recht, das war eine sehr eindrucksvolle Vorstellung gestern. Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch geprägt von den ganzen Deutsche Bank und Commerzbank Hauptversammlungen der 2010er Jahre. Diese bleiernen Jahre mit dem Aktienkurs, der bei jeder Hauptversammlung gefühlt nochmal 30% niedriger ist als im Vorjahr, was man sich eigentlich nie vorstellen konnte, wo es eine Dividende gibt, die für eine Packung Tuck-Cracker reicht und wo konsternierte Menschen rund um die Erbsensuppe-Kanone stehen, vorgerücktes Alter und wirklich einen sehr bedauerlichen Eindruck machen. Und wenn man, dann kam ja Corona, dann kam die Zinswende, jetzt haben wir wieder die physische Hauptversammlung. Und ich bin da gestern in dieses Kongresscenter da Rhein-Main in Wiesbaden reingekommen und gedacht, was ist denn hier los? Also wirklich eine Atmosphäre irgendwo zwischen Taylor Swift-Konzert und Fußballblock, ja. Jetzt muss man natürlich sagen, klar, das hat sich Verdi, Arbeitnehmer, Betriebsräte, haben sie sich nicht nehmen lassen, da eine Performance draus zu machen, gelb gewandet. Und weil nur gut 1000 Aktionäre da waren physisch, kann man natürlich da Eindruck machen. Aber der Gedanke kam mir trotzdem, ist angesichts dessen, was hier läuft, was da für eine Aktivierung stattfindet, auch in der Belegschaft und wo über 10.000 Unterschriften gegen die Übernahme auf der Bühne noch abgelegt worden sind, ist dieser Herr Orcel überhaupt noch vermittelbar? Ist es überhaupt noch, ich war ja immer im Camp, die werden sich schon irgendwann einigen. Da wird es dann eine Pressekonferenz geben, von einem europäischen Champion geredet und da sitzen Frau Orlop und Herr Orcel auf der Bühne. Ich muss sagen, nach dem gestrigen Tag glaube ich an diese PK nicht mehr. Und selbst wenn es da eine Einigung gibt, glaube ich nicht mehr, dass Herr Orcel da eine gewichtige Rolle drin spielen wird. Ganz einfach, weil er sich kommunikativ verrannt hat. Da haben ja auch Leute auf Italienisch vom Zettel abgelesen, Message an Herrn Orcel. Und man darf auch nicht vergessen, das waren ja nicht nur organisierte Mitarbeiter, auch Vertreter von Investoren haben Kritik an der UniCredit und an Herrn Orcel geübt. Die ersten beiden Redner waren von der DK und der DWS und haben beide unabhängig voneinander das Bild des italienischen Elefanten im Porzellanladen gebracht. Und wenn also die Investoren, die am Ende dann auch darüber entscheiden, ob man das Angebot annimmt oder nicht und ob die Commerzbank standalone besser fährt als ich, wenn selbst die, auch wenn sie sagen, Mensch, der Elefant ist im Raum, der geht auch nicht so schnell raus, die Kommunikation von Herrn Orcel kritisieren, dann wird es echt schwierig. Dann wird es wirklich schwierig. Ich weiß, das ist ein Widerspruch zu dem, was ich monatelang gesagt habe. Aber da kamen ja gestern doch erhebliche Zweifel, wie man die Kuh zumindest mit Herrn Orcel an der UniCredit-Spitze noch vom Eis bekommen könnte.
Ja, ich höre dich. Ich bin da ein bisschen kapitalistischer in der Sicht. Weil also am Ende des Tages auch die DWSs und die DKs und alle anderen Investoren werden umschwenken, wenn sie ein attraktives Angebot bekommen. Und ich glaube, das ist im Moment auch Teil der Commerzbank-Strategie, den Preis einfach so hoch zu treiben, dass irgendwann in Italien jemand die weiße Flagge hisst. Und die Reaktion, auch die verbalen Reaktionen aus Italien sind ja auch aus meiner Sicht eine klare Reaktion darauf, dass man merkt, es funktioniert nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber wird die UniCredit deswegen dann aufhören? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil sie haben jetzt schon viel zu großen Stake in der Commerzbank.
Ja, mittlerweile sind wir je nach Rechnung bei 37-38%. Wenn wir die abgesicherten Positionen noch zu den Aktien und den Swaps mit Lieferanspruch hinzuzählen. Das klingt natürlich wie das, was Herr Schell sagt. Also, sorry, der Pfeil ist in der Luft, das ist eine unausweichliche Nummer jetzt.
Genau.
Und das haben auch viele Redner gestern gesagt. Naja, also wir können ja sagen, eigenständig, schön und gut, ist viel besser, aber die Dinge sind nun mal so, wie sie sind. Und jetzt ist es an der Zeit, das Beste draus zu machen. Und da sagt ja auch die Commerzbank, ja, hey, dann zahlt doch bitte eine attraktive Prämie. Aber da haben wir natürlich das Problem, mit mittlerweile über 36 Euro ist die Commerzbank schon so luftig unterwegs, dass die UniCredit einfach nicht sagen kann, wir packen da jetzt nochmal 20-25% Prämie drauf, weil sich dann einfach das Engagement nicht mehr lohnt und weil ich dann umso aggressiver bei den Synergien zu Werke gehen muss, um genau dieses Investment letztendlich zu rechtfertigen. Das ist ja so ein bisschen dieser Kreisel, je höher der Kurs, desto teurer wird's und desto schwieriger wird's, die Rechnung aufzumachen, dass sich das Ganze lohnt für die UniCredit. Schwierige Geschichte.
Ja, aber Orcel hat das Backing von seinen Shareholdern, also von daher, da kann er natürlich auch entsprechend auftreten. Und überleg mal, was passiert, wenn morgen vielleicht, jetzt sind die Nvidia-Zahlen draußen, die jetzt waren jetzt keine negative Überraschung, wenn morgen irgendwas passiert in den Börsen und wir mal schnell eine Reduktion von 15-20% der Kurse bekommen, dann kann ich ja einfach sagen, auf dem Status quo, ich mache dann quasi den Rückgang nochmal wett, indem ich ein sehr attraktives Angebot mache und dann wirklich aggressiv über die Investoren mir nochmal eine Mehrheit kaufe. Also von daher, ich glaube, dass wir sind über den Punkt hinweg, wo das irgendwie ein freundliche Übernahme ist. Es wird eine böse Schlacht. Überleg mal lange zurück, Mannesmann und Vodafone. Das war genau so eine Schlacht. Und am Ende des Tages
aber haben beide die viel schneller ging. Das war in drei Monaten das war das Ganze.
Und seit
anderthalb Jahren haben die Leute schon Zeit, sich Gedanken zu machen. Und du weißt, wie es ist. Je mehr Zeit du hast, dir Gedanken zu machen über das, was da möglicherweise kommt, desto schlimmer werden die Dinge, die du dir da im Kopf vorstellst. Und desto mehr Zeit hast du auch, dich zu organisieren dagegen. Also das muss man dann, wenn man es so macht, dann eigentlich etwas schneller machen.
Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht jetzt auch da die Strategie in Italien ist, jetzt ein bisschen mehr Gas zu geben und das halt wirklich mit der Brechstange durchzudrücken. Und dann halt auch leider zu Lasten der Mitarbeiter. Und es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie die Commerzbank an sich toll ist und keine Leute entlässt, sondern Entlassungen und Restrukturierungen kommen so oder so auf die Mitarbeiter zu.
Ja, aber Jochen, es hat ja seinen Grund, warum es in Banksystem so gut wie nie feindliche Übernahmen gibt, warum die sehr schnell zusammenklappen. Ich weiß nicht, wie viele erfolgreiche es die letzten 20 Jahre gegeben hat. Ich glaube, es waren zwei oder so. Und die eine, die halb durchgegangen ist, die ist dann ex post geplatzt, die ABN AMRO-Geschichte 2007, 2008. Also, ich weiß es nicht, ob man wirklich auch die Mitarbeiter von der Unausweichlichkeit überzeugen kann. Da muss schon noch eine, wie auch immer, geartete freundliche Einigung vorgeschaltet werden, weil einfach zu sagen, ich reagiere hier durch, also das ist ein People's Business, schwierig, 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 schwierig. Aber gut.
Haben sie bei der HVB ja auch gemacht. Es sind ja auch wahnsinnig viele dann frustriert gegangen. Ja. Ich befürchte, wir sehen das Gleiche bei der Koba dann am Ende des Tages.
Also aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben vielleicht mitgezählt. Anfangs habe ich im Herbst 2024 gedacht, also wenn die Koba nicht will, dann klappt das nie. Danach war meine Position, Mensch, die werden sich schon irgendwie einigen. Die Position kriegst du eh nicht mehr los. Die müssen sich einigen, das wäre das Vernünftige. Und jetzt quatsche ich wieder rum. Also nach der Hauptversammlung ist mein Eindruck. Uiuiui, nee, mit Herrn Ortsch.
Also haben die Standing Ovations bei dir funktioniert?
Ah, die haben funktioniert. Aber doch mal, das war ja nicht nur die Ovations, das waren ja auch die Redner. Das ist die generelle Atmosphäre und gelegentlich der Blick auf den Aktienkurs. Ja, aber gut, komm, lass uns auch noch über unsere anderen Themen der Woche reden. Wir haben uns wirklich Commerzbank, Unicredit, ich denke, der eine oder andere spult da auch schon den Podcast vor, wenn wir anfangen zu quatschen. Aber es war trotzdem einschneidende Geschichte und da wollte ich gerne mal unsere Hörerinnen und Hörer dran teilhaben lassen. Also mich hat's beeindruckt. Gut. Dann lass uns über die anderen Themen noch reden, die uns die Woche beschäftigt haben. Es gab einen Scoop bei uns in der vergangenen Woche, dass die VR Payment, die Tochter der DZ Bank, erwägt, oder wir glauben, die Sachen sind schon relativ weit vorangeschritten, das Issuing an die Atruvia abzugeben. Und ja, ich muss mich da ein klein bisschen zurückhalten bei dem Thema und denke, ich lasse dich einfach mal quatschen. Wie schätzt du das industriell ein, was da im Payment-Sektor passiert?
Also erstmal das Issuing Processing, also die Verarbeitung von Kartendaten. Das Issuing ist weiterhin bei den Primärbanken. Als ich das erste Mal darauf aufmerksam wurde...
Du bist ja auch ein gnadenloser Besserwisser.
Aber ja, nee, das kommt gleich wieder. Wir sind aber die Herausgeber der Karten. Ich kenne doch die Reaktion.
Ich weiß, die Bank ist der Issuer. Ich schreibe es mir hinter meine Segelohren, aber red weiter, Entschuldigung.
Als ich die ersten Informationen dazu bekommen habe, war meine erste Reaktion so, wie, das ist überhaupt noch da? Weil ich wusste, dass irgendwann mal das Issuing Processing, also letztendlich die technische Verarbeitung der Kartendaten von der damaligen GZS, First Data, zur Card Process ging. Und ich hatte aber irgendwie, aus welchem Grund auch immer, damals bei der Umfirmierung von der Card Process in die VR Payment, das so mitgenommen, als würde das dann schon längst an die Atruvia gegangen sein. Offensichtlich nicht. Und wenn man sich mal den Spaß macht und geht auf die Webseite von der VR Payment und versucht mal dieses Geschäftsmodell irgendwo auf der Webseite zu finden, tut man sich sehr schwer. Also ich habe gestern bestimmt irgendwie 10 Minuten auf der Webseite herumgesurft und nichts gefunden und irgendwann dann doch irgendwo, weil letztendlich ging es ja eigentlich nur darum, wir sind Akzeptanzstelle und die ganzen KPIs, die berichtet wurden, sind wie viel Terminals, wie viel Händler, wie viel Volumen. Und von dem Issuing Processing ist da eigentlich kaum was zu lesen. und von daher glaube ich, das ist halt schon ein längerer Prozess, der schon auch aus meiner Sicht total richtigerweise gestartet wurde. Und man sieht das ja nicht nur jetzt im genossenschaftlichen Bereich, sondern bei vielen anderen Banken, dass das ganze Thema Karte näher ans Konto geht, also die Kreditkarte näher ans Konto, die Debitkarte war ja schon immer. Und da macht es eigentlich total Sinn, dass die, oder ergibt Sinn, dass die Kartenverarbeitung dann auch da ist, wo die Kontoverarbeitung ist, also sprich bei der Atruvia und nicht beim Drittdienstleister, bei Labeldienstleister.
Okay. Wie schätzt du es letztendlich ein? Wer gewinnt, wer verliert in der ganzen Geschichte? Ist das eine Verschiebung von Kräften oder ist eine neutrale Geschichte?
Also ich würde gar nicht sagen, dass da irgendwie ein Gewinner oder ein Verlierer ist. Also es ist logisch, dass es bei der Atruvia ist. Da gibt es halt einen Geschäftsbereich, der jetzt von einem Dienstleister zum nächsten geht. Ich glaube, für die Primärbank im genossenschaftlichen Bereich macht es überhaupt keinen Unterschied. Es kann vermutlich Mitarbeiter-Impact haben, dass natürlich Mitarbeiter, die jetzt in Frankfurt sind, dann irgendwie vielleicht nicht mitgehen oder andere Positionen bekommen. Das wird vermutlich der einzige Impact sein, aber auf der Produktseite, auf der Marktseite und auf der Seite der Kunden, also sprich der Primärbanken, erwarte ich eigentlich gar keine Änderungen.
Führt mich zu dem Thema, hast du irgendeine Idee, ob das Bezahlen per App im Geno-Sektor funktioniert? Fliegt das? Wird das genutzt? Hast du mal geschaut? Hast du mal gequatscht? Alltagsbeobachtung oder mal Leute gefragt dazu?
Also ich habe es in der freien Laufbahn noch nicht gesehen, ja. Aber ich bin vielleicht auch falsche Zielgruppe, weil ich viel zu sehr in dem Privatbankenbereich und auch meine Freunde im Privatbankenbereich sind, Direktbanken. Was ich höre, ist, man ist sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Also die Nutzung ist sehr, sehr attraktiv. Und wenn man sich da mal die Sparkassenzahlen rausschaut, die ja also auch in den letzten ein, zwei Wochen rauskamen, da ist ja die Nutzung der Girocard auch sehr, sehr stark. Also von daher, was man hört, scheint es wohl zu funktionieren. Mhm.
Ja, prima. Lass uns noch zwei KI-Themen reinnehmen. Das sind Dinge, über die wir nicht im Newsletter berichtet haben, aber die industriell, wie ich finde, hochspannend sind. Es gibt jetzt eine Bankapplikation von ChatGPT. Also ich kann meine Konten mit ChatGPT verbinden und auslesen lassen. Das klappt, glaube ich, über die Plate-Technologie. Ich kann dann einfach hingehen, meine Konten verbinden und dann mit meinen Konten interagieren. Zwar keine, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ja nur in den USA, keine Zahlungen auslösen, aber beispielsweise Analyse, Beratungsfunktionen etc. nutzen. Was hältst du von der Geschichte? Glaubst du, das ist etwas, werden wir natürlich dann entsprechend auch in Europa kriegen, aber fliegt sowas? Was glaubst du?
Also erstmal ist es nur für die Kunden, die irgendwie das extrem teure Abo von OpenAI haben, also die $200-Abo. Und da gibt es dann quasi so ein Finance-Folder nebendran. Und da werden aggregiert die Kontodaten und die Portfoliodaten reingegeben. Also ich habe da eine wunderbare Cross-Banken-Übersicht über mein Portfolio, über meine Konten, über meine Abos, über die zukünftigen Zahlungen, Kreditkartenabrechnung. Also es ist aus Endkundensicht eine sehr gut gespielte Übersicht für die bankübergreifende Finanzdienstleistungsstatus. Insofern kann ich total nachvollziehen, dass man das macht. Ob das natürlich mit OpenAI und mit den Daten sinnvoll ist oder nicht, muss jeder für sich selbst überlegen. Ich habe mir auch so eine bankübergreifende Depotübersicht selbst mal gebaut über Claude Code und das auf meinem Rechner. Ich will das nicht mehr missen, weil ich dann endlich alle Daten habe und sehe und in Echtzeit und nicht irgendwie verzögert oder Kurse von gestern. Insofern, ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ich glaube auch, wir werden das in Europa bekommen, weil anders als in den USA, wo Plaid ja keine PSD2-Regulierung hat, sondern das entweder über Screenscraping oder über Businesspartnerschaften mit den Banken machen muss, haben wir in Europa auf der einen Seite die PSD2, auf der anderen Seite die FIDA. Und dann ist nur die Frage, ob irgendwann OpenAI die ganze Geschichte nicht vielleicht dann auch mit einem europäischen PSD2-Dienstleister aufbaut. Mhm. Die große Frage, die sich stellt, ist, was für Auswirkungen hat es denn dann auf die Berater, insbesondere wenn wir im Depotbereich überlegen, in den Filialen, weil ich kann, und das habe ich bei mir auch mal ausprobiert, habe gesagt, okay, wenn ich jetzt schon hier so ein Frontend habe, dann liebe AI, zeig mir doch mal meine Depotzusammenstellung, gib mir mal Feedback, zeig mir die Risiken. Da kamen Sachen raus, wo ich noch was lernen konnte. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wenn dann so eine AI drüber schaut und sagt, Moment, du hast aber hier relativ teure Fonds mit Managementgebühren, die übrigens nicht mal ein MSCI World schlagen. Ich würde dir empfehlen, das umzuschichten auf ETF. Dann kommt der Kunde vielleicht sogar mit einem klaren Mindset sogar schon in die Filiale und dann fällt es umso schwerer, dann teure Fonds zu verkaufen. Also von daher, das wird, glaube ich, der mittelfristige Impact sein.
Ja, du bist schon gleich beim Depot. Ich bin schon bei ganz einfachen Kontofunktionalitäten und mir ging da durch den Kopf das Thema Datenanalyse und wie klug man das machen kann, Vertragserkennung etc. Begleitet ein Jahr journalistisch schon seit 7, 8 Jahren, aber messbare Ergebnisse, es sei denn, sie laufen im Hintergrund, sind eher rar. Klar, kommt wahrscheinlich beim Scoring, Bonität, Kreditentscheidung etc. zum Einsatz, aber so im 0815 Verbraucheralltag haben wir schon oft drüber geredet, ist das Angebot ja eigentlich eher dünn an klugen Angeboten, die mir unterbreitet werden von Banken. Und da dachte ich jetzt schon im ersten Moment, oh okay, wenn ChatGPT oder eine andere KI das vernünftig aggregiert über Konten hinweg und gerade das ist ja oft das Thema bei Leuten, sie haben mehrere Konten, hast du natürlich 1-2% der Freaks, die heute schon Apps benutzen, die ihre Konten aggregieren und das gut machen, aber die Usability ist ja häufig ein großes Thema. Ich habe das auch immer mal probiert und dann muss man sich wieder authentifizieren und man kennt die ganzen Probleme. Wenn das mal sauber gelöst würde und ich glaube, wenn ich das machen würde und schon mal testen könnte, ich hätte gleich eine ganze Menge Fragen. Mach mir mal eine Liste von diesen ganzen Mikroabos, die ich habe und dann gehe ich die mal durch, dann gucke ich mal, was ich kündigen kann. Kannst du mal sagen, wo ich die größte Ausgabendynamik der letzten 3 Jahre habe? Also so das einfach im Dialogformat, glaube ich, zu lösen, wäre relativ machtvoll, anstatt es selbst auslesen zu müssen, selbst zu aggregieren. Und da bin ich mit dem, was bis jetzt angeboten wird, echt nicht zufrieden, überzeugt mich nicht. Da habe ich gedacht, das könnte etwas sein, wenn das genauso von der Usability so geil funktioniert, könnte das was werden. Aber ich sehe schon, guten Freund von mir aus der IT-Security-Branche, sehe ich schon, wie Kermit der Frosch zusammensackt. Also die Idee, eine ganze finanzielle Historie in die KI hochzuladen, ich weiß jetzt nicht, ob das dann nicht am Ende auch ein Nischenthema ist von Leuten, die bis jetzt schon Apps nutzen, um ihre ganzen Konten und Karten zu aggregieren und das am Ende auch bei KI ein Nischenthema bleiben wird, weil nicht jeder bereit ist zu sagen, ich lade das mal hoch.
Ja, also ich glaube, das kommt immer darauf an, A, über den Markt und B, was dann dieses Angebot der Banken ist. Also angefangen in den USA, glaube ich, ist der Need für sowas auch viel stärker, weil ich ja verschiedene Banken, verschiedene Kreditkarten, verschiedene Zahlungsaufforderungen habe. Und wenn ich nicht bezahle, habe ich dann gleich die Late Payment Fees, die ja auch sehr extrem teuer sind in den USA. Mhm. Und da hilft natürlich so eine aggregierte Sicht sehr gut, da auch die Kontrolle und die Übersicht über die zukünftigen Zahlungen zu bekommen. Mhm. Die Probleme haben wir alle in Deutschland oder in Europa nicht. Und die Kunden, die natürlich viele Bankverbindungen haben, sind natürlich auch jetzt nicht irgendwie die Mehrheit der Kunden. Es wird immer mehr, aber es ist immer noch eine Nische. Und ich vergleiche so ein bisschen, als damals die Mobile-Apps kamen. Da gab es ja auch bankferne Mobile-Apps, die letztendlich das alles angeboten haben, die zwar auch Multibanking boten etc., aber die waren eigentlich erfolgreich, weil die Banken noch nicht das Thema Mobile-App wirklich umarmt hatten. Teilweise auch, man denke beispielsweise an die Sparkassen, die es an so eine Tochter abgelagert haben, weil sie eigentlich keine Lust hatten, bei der Finanzinformatik sich damit mit zu beschäftigen. Und das hat sich erst dann gedreht, als die Banken das ganze Thema App, Mobil-App wirklich umgesetzt haben, gute, attraktive Apps den Kunden angeboten haben. Und in dem Moment sind dann letztendlich die Dritt-Apps verschwunden. Und das kann ich mir genauso vorstellen hier bei dem ganzen Thema AI. Das ist letztendlich ein neuer Kanal. Da gibt es einen Bedarf. Die Frage ist, wie groß ist der Bedarf? Und wenn irgendwann mal die Bank das vielleicht auch in einer gesicherten Umgebung, vielleicht über eine Partnerschaft, dass dann trotzdem das bei AI, bei OpenAI ist oder bei Claude, aber trotzdem in einer geschlossenen Umgebung, dass die Daten eben nicht abfließen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Kunden das dann auch nutzen werden. Aber es muss halt ein Angebot von den Banken geben und wenn die Banken kein Angebot machen, dann wird sich der Markt seine Lösungen suchen und dann zur Not halt komplett an den Banken vorbei.
Stimme ich dir vollkommen zu. Du hast ja auf das Thema Depotanalyse abgezielt eben in deinen Ausführungen, weil das etwas ist, was man ja selbst händisch schon machen kann. Gut, das könntest du mit Kontotransaktionen theoretisch auch. Habe ich auch schon mal gemacht, einfach mal hochgeladen. Analysiere mir das mal, gib mir mal Dividendenrenditen oder Ausschüttungsrenditen. Hat fantastisch funktioniert. Die Analyse hat fantastisch funktioniert mit Claude und ChatGPT übrigens auch. Die Visualisierung war toll. Balkendiagramme, wo ich mir dann auch wieder gesagt habe, Leute, das ist der unverhandelbare Standard und ja, da müssen die Banken in ihren eigenen Bereichen ganz schnell das gleiche Niveau bieten. Ansonsten fällst du eine Klippe runter, wenn du das im Alltag gewohnt bist, was du da bekommst. Und wie das Dienstleistungsangebot der Banken ist. Und wenn der Standard-Kontobereich ähnlich gesetzt wird, dann wird es da das gleiche Thema sein. So ein bisschen wie Paper. Wenn ich instant gewohnt bin, das Geld hin und her zu schicken, dann brauchst du mir nicht mehr zu erzählen, dass Geld 24 Stunden oder 72 am Wochenende unterwegs sein kann. Da ist der Standard ein anderer. Und da kriegst du schon, wenn du so ein bisschen rumspielst, kann ich wirklich jedem Hörerinnen und Hörer nur empfehlen, noch einfach mal vielleicht mit fiktiven Depotdaten mal analysieren lassen. Und ich kann ja auch einfach nur Bilder reinkopieren oder sonst was. Kriegt alles sinnvoll zusammengesetzt, was da drin ist. Das muss gar nicht so eine tolle Vorlage sein. Da wird definitiv ein neuer Standard gesetzt gerade und es geht halt rasend schnell.
Ja. Ja, genau, das ist eigentlich das Problem. Es geht mit dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit voran. Und natürlich muss eine Bank mit den normalen Prozessen überlegen, wo investiere ich, wo gehe ich mit rein, wo baue ich Partnerschaften. Und das ist natürlich im Moment, wo das so sehr dynamisch ist, alles andere als einfach.
Ja. Allerletztes Thema, lass es uns relativ flott abhandeln, aber das können wir auch, weil ich einfach meinen Rand halte und du redest. Ich traue mir nämlich kein qualifiziertes Urteil zu. Claude Mythos, angeblich eine Riesengefahr für die Finanzstabilität, für die Banken, weil es Sicherheitslücken exploiten kann. Ist das etwas, was dich auch umtreibt oder wird es ein bisschen zu heiß gekocht, deiner Meinung nach, thematisch?
Also was ich höre, auch wenn ich mich mit IT-Spezialisten unterhalte, ist da wohl sehr, sehr viel dran. Also was ist Mythos? Mythos ist ein neues Modell von Anthropic, also die hinter Claude stecken. Das ist wohl offensichtlich sehr, sehr gut im Erkennen von IT-Sicherheitslücken. Und insbesondere von diesen sogenannten Zero-Day-Sicherheitslücken, also wo der Anbieter noch gar nicht weiß, dass er eine Lücke hat und noch gar nicht auch das managen kann und Update und Bugfixes zur Verfügung stellt. Da muss wohl in den Tests das Programm sehr herausragend gewesen sein, so herausragend, dass man Alert-Meetings mit den Großbanken in den USA hatte, die sich natürlich jetzt dann auch gestellt haben, das dann über ihre Systeme laufen lassen und dann ihre Bugfixes drüber geschickt haben. Und das hat natürlich jetzt auch so eine politische Komponente, weil natürlich die europäischen Banken noch keinen Zugriff haben, die Zentralbanken keinen Zugriff und natürlich jetzt auch gefordert wird, dass eben das Gleiche auch für Europa gilt, also sprich, dass dann die großen Banken in Europa oder die Zentralbanken Zugriff auf diese Systeme bekommen und dann sich auch vor IT-Sicherheitslücken und AI-gestützten Angriffen schützen können. Lustig in dem Kontext ist, dass einer der Entwickler von diesem Mythos das Mythos in eine Sandbox auf dem Rechner installiert hat und gesagt hat, hör zu, versuche rauszukommen, versuche Lücken zu finden und wenn du draußen bist, schick mir eine E-Mail, ist dann Mittagessen gegangen, hat ein Sandwich gegessen und dann in der Mittagspause kam schon eine E-Mail, so übrigens, ich bin draußen. und das ist natürlich sehr, sehr lustig auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch sehr dramatisch, dass wir hier ein komplett neues Niveau bekommen bei IT-Sicherheitslücken, Identifikation und dann gegebenenfalls Ausnutzung von IT-Sicherheitslücken. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch gar nicht so schlecht, weil es eliminiert vielleicht dann auch diese endloses Rennen von irgendwelchen Lücken, wenn wir jetzt eine gute AI haben, die bevor Systeme ausgerollt werden, da die großen Probleme schon vorher identifizieren, haben wir dann die damit verbundenen Probleme nachher nicht, dass wir dann ständig irgendwie Updates fahren müssen, sondern vielleicht sind dann IT-Systeme dauerhaft auch viel stabiler und weniger fehleranfällig.
Also das Argument kann auch nur von jemandem kommen, der in den 70er, 80er Jahren groß geworden ist, in dem die Existenz tausender Atomraketen als Garant für Frieden und Sicherheit gesehen wurde letztendlich. Okay, Jochen, wir sind schon etwas über der Zeit, aber gab ja heute einiges in Tiefe zu besprechen und ich sag dir soweit. Vielen herzlichen Dank.
Dann mach's mal gut. Tschüss.
Ciao.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com